Hallo und willkommen bei Rare Stories. In dieser Folge sprechen wir über den allgemeinen Stellenwert der Forschung in der Augenmedizin und über das, was im Labor beginnt und oft erst Jahre später im Alltag von Patientinnen und Patienten spürbar wird. Vielleicht auch über Fortschritte, aber auch über Lücken, Prioritäten und darüber, warum manche Themen mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere. Ich freue mich auf meinen Gast. Mein Gast ist heute Professor Dr. Oliver Zeitz, leitender Oberarzt der Augenheilkunde und Stellvertreter der Klinikdirektorin am Standort Benjamin Franklin der Charité in Berlin. Wir sprechen darüber, wie Forschung in der Augenheilkunde heute funktioniert, was sich in den letzten Jahren verändert hat und warum es ein Trugschluss ist, zu glauben, dass am Auge schon längst alles erforscht sei. Es geht um Diagnostik und neue Technologien, um Zusammenarbeit, aber auch um die Frage, wie Forschung wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Ich bin Matthias, dein Host für heute und begrüße hiermit Professor Zeitz. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo Herr Furch. Vielen Dank für die Begrüßung, für die Einladung und die nette Einführung.
Ich möchte gerne grundsätzlich mit Ihnen anfangen, Herr Professor Zeitz, wenn Sie auf die Augenmedizin insgesamt schauen. Welche Rolle spielt denn Forschung heute ganz grundsätzlich für bessere Diagnostik und Therapie, gerade in Ihrem Metier?
Ich glaube, Forschung und Entwicklung sind für die Medizin, wie wir sie heute betreiben, ganz essentiell. Das ist jetzt erstmal eine Antwort, die geht, ist wirklich sehr allgemein angefangen. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen einzugrenzen dann auf die Augenheilkunde, weil ich glaube, wenn wir uns die Augenheilkunde, dann sind wir in einer Situation, dass wir enorm davon profitieren, dass Forschung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat und wir durch wirklich ja, durchbrechende, bahnbrechende Forschungsergebnisse eigentlich möglich gemacht haben, dass heute viele Volkskrankheiten in der Augenheilkunde wunderbar behandelbar sind. Ich denke hier zum Beispiel an den grauen Star oder ich denke an Erkrankungen wie die altersbedingte Makuladegeneration. Das sind Erkrankungen, die waren noch vor wenigen Dekaden völlig unvorstellbar, dass man da irgendwas machen könnte. Also grauer Star war die häufigste Erblindungsursache in der gesamten Welt. Grauer Star ist eine Trübung der Augenlinse, die jeden von uns in unterschiedlichem Ausmaß ab einem gewissen Lebensalter irgendwann ereilt. Und in vielen Fällen reicht diese Trübung eben ein Ausmaß, dass die Sehschärfe dadurch auch beeinträchtigt wird. Nicht in allen, aber in sehr vielen. Und diese relativ profane Trübung der Optik des Auges, die hat tatsächlich dazu geführt, dass Menschen nahezu völlig blind wurden. Und diese Blindheitsursache, die ist heute eigentlich durch eine sehr einfache Operationsmethode weltweit eliminiert, kann man sagen. Also es muss heute am grauen Star, an der dieser Linsentrübung, muss heute keiner mehr erblinden. Das gilt für Deutschland, das gilt für Europa, das gilt aber im Prinzip für die ganze Welt, weil diese OP so effizient durchführbar, ich will nicht unbedingt sagen einfach, aber mit relativ überschaubaren Mitteln und effizient durchführbar ist für einen routinierten Operateur, dass es eigentlich nicht nötig ist, dass man da heute erblindet. Und in Deutschland werden mehrere hunderttausend Augen pro Jahr an einem grauen Star operiert. Ja, das zeigt, was für Zahlen dahinter stecken. Und dass wir das heute können und wir heute nicht mehr an dieser Veränderung, ich möchte es gerne die Erkrankung nennen, weil diese Trübung der Linse so normal ist, dass wir dieser Veränderung nicht mehr erblinden müssen. Das ist das Ergebnis einer hervorragenden Forschung in der Augenheilkunde.
Also kann man sagen, schon fast Routine, ja?
Ja, das ist Routine. Also ja. Die graue Staroperation ist absolut Routine. Mhm. Die wird, kann man heute ambulant durchführen. Routinierte Operateure machen das in wenigen Minuten, machen 20, 30 Operationen pro Tag und geben also damit 20 oder 30 Menschen Sehen zurück, was sie verloren haben oder was sie verlieren würden, wenn man diese OP nicht durchführen würde. Also ein Riesenerfolg von Forschung in Augenheilkunde. Und ich könnte jetzt auf andere Beispiele ausdehnen. Ich bleibe jetzt mal kurz beim grauen Star. Wir können vielleicht später auch noch über diese anderen Beispiele sprechen. Aber diese graue Star-Operation, die zeigt jetzt auch, in was für ein Dilemma die Augenheilkunde eigentlich steckt. Sie ist nicht da irgendwo auch Opfer ihres Erfolges, weil sich also durch diesen enormen Erfolg der Grauen Star-Operation so bei vielen der Eindruck festgesetzt hat, dass die Augenheilkunde eigentlich mehr oder weniger eine abgeschlossene Wissenschaft ist. Ja, und dass man also das Kernproblem der Augenheilkunde, den Grauen Star, das hat man gelöst. Dann gibt es auch noch Brillen, die kann man aufsetzen und damit ist eigentlich Augenerkrankung kein Thema mehr. Das ist sowas, was, wenn ich also mit Nicht-Augenmedizinern rede oder mit Leuten, die einen gewissen Abstand zur Augenmedizin haben, ist das so eine Wahrnehmung, die mir da immer wieder begegnet, dass man sagt, naja, also das ist ja eigentlich alles abgeschlossen. Also war auch, als ich irgendwann mal beschlossen habe, in die Augenheilkunde zu gehen. Ich hatte früher viel Wissenschaft im Bereich der Herzforschung gemacht und da auch promoviert in dem Feld. Und als ich dann irgendwann den Schritt unternommen habe und gesagt habe, nee, also klinisch möchte ich jetzt in der Herzforschung eigentlich nicht bleiben, sondern möchte Augenarzt werden, dann also viele Kolleginnen und Kollegen in der Herzmedizin, die haben so ein bisschen geringschätzig auf mich geguckt und gesagt, naja, also Stare, Stechen und Brillen verschreiben ab sofort, ist das wirklich das, was du willst? Also das ist so, war sicherlich nicht böse gemeint, aber es spiegelt so wider, wie die Wahrnehmung
Ja.
der Augenmedizin so in der allgemeinen Öffentlichkeit, in der Community ist, dass das also eigentlich gelöst ist. Und das ist natürlich, vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier, Podcasten selber vielleicht auch schon mit Augenmedizin Berührungspunkte gehabt haben. Ich hoffe, dass viele tatsächlich dann Lösungen erfahren haben, aber es werden sicherlich auch einige da sein, die wissen, nee, es ist halt nicht alles gelöst.
Denke ich
Und
auch.
das ist also ein bisschen ein Dilemma, in dem wir da stecken, dass wir also einerseits so erfolgreich agieren können in Feldern wie der Grauen Star-OP, dadurch auch sehr viel Zeit da reinstecken. Also die Augenärztinnen und Augenärzte, wenn man die Arbeitszeit aufsummiert und mal guckt, welcher Anteil fließt jetzt in diese Routineprozeduren rein, dann wird man feststellen, dass das ein extrem hoher Prozentsatz ist und dass dann also gar nicht mehr so viel übrig bleibt, um noch Weiterentwicklung zu betreiben. Da sind Fachrichtungen, die weniger effektiv behandeln können, vielleicht an der Stelle sogar günstiger dran, weil die weniger Zeit in die Behandlung ihrer Patienten stecken müssen oder können und diese Zeit dann zwangsläufig natürlich der Frage widmen können, was für neue Ansätze gibt es eventuell. Das heißt, wir stecken also ein Stück weit in so einer Art Fortschrittsfalle eigentlich in der Augenmedizin.
Okay, ja, ich höre da so ein bisschen raus, Mythos und Klischee vielleicht. Und Sie haben im Vorgespräch ja auch gesagt, nein, so ist es ja gar nicht. Da gibt es noch ganz viele Bereiche. Also es ist halt nicht nur das Brillenverschreiben und das ist halt nicht nur, wie haben Sie gesagt, starre Schießen? Nein.
Stare stechen.
Stechen,
Das hat man
okay.
früher. Also im Mittelalter hat man die Stare gestochen.
Gestochen,
Das war
okay.
eine Methode, die also nicht diesen Erfolg hat, den wir mit der
Ja,
heutigen OP
ja.
haben. Und ich glaube, diese ganzen Forschungsbemühungen um die graue Star-Operation, die haben im Prinzip von diesem ursprünglichen Star-Stechen hin zu der OP, wie wir sie heute kennen, da könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Das ist auch eine interessante medizinhistorische Entwicklung. Aber das war eben früher, wurde der Star gestochen und heute wird er operiert.
Gestochen,
Und das hat sich aber in der Wahrnehmung von manchen noch festgesetzt, oder ist das noch so, dass der Star weiterhin gestochen
ich
wird oder
wollte
nicht?
unbedingt aufgreifen, aber ja, die Medizinhistorie kommt vielleicht auf die Ideenliste. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich denke, dass viele Menschen gerade bei dem Wort zur Forschung, jetzt nicht unbedingt in der Augenheilkunde, aber allgemein, vielleicht auch ausschließlich an Medikamente und so denken. Das ist aber, glaube ich, viel weiter gefasst oder kann viel weiter gefasst werden. Welche anderen Bereiche sind dann auch gerade jetzt in der Augenheilkunde mindestens genauso wichtig? Also wenn ich auch daran denke, bildgebende Verfahren, Diagnostikwege, neue Versorgungskonzepte, was denken Sie?
Alles.
Alles, sehr gut.
Alles. Also ich habe jetzt das Beispiel, was ich jetzt ins Zentrum gestellt habe, war dieser graue Star. Das ist ein rein operativ zu behandelndes Krankheitsbild. Da spielen Medikamente überhaupt keine Rolle. Wir haben andere Beispiele, die also von medikamentöser Therapie geprägt sind. Da denke ich an häufige Erkrankungsbilder, wie zum Beispiel die altersbedingte Makuladegeneration oder das Glaukom, das sind häufige Erkrankungen, die medikamentös behandelt werden, die teilweise auch noch chirurgische Säulen haben. Aber auch im Bereich seltener Erkrankungen hat sich enorm viel getan. Es gibt heute Medikamente für eine neurodegenerative Erkrankung wie die Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie oder LHON, umgangssprachlich auf als LHON bezeichnet. Das ist jetzt in den letzten Jahren eingeführt worden. Es gibt gentherapeutische Ansätze im Bereich seltener Erkrankungen, im Bereich der sogenannten Retinitis pigmentosa. Das ist eine Erkrankung, bei der die Netzhaut aufgrund eines Gendefektes zugrunde geht. Und da gibt es also eine Untergruppe, sehr, sehr seltene Untergruppe, gibt es eine technisch sehr aufwendige Gentherapie. Und es gibt natürlich auch auf der Diagnostikseite wahnsinnig viel, was sich getan hat. Wir können heute sehr einfach Bilder vom Auge machen, von der Netzhaut machen. Wir können Bilder in Sekundenbruchteilen um die Welt schicken und dann dort bewerten lassen. Wir können durch KI-Algorithmen bewerten lassen, was auch dazu führt, dass sich die Zugänglichkeit der Augenversorgung erheblich verändert. Ja, also Sie können heute so ein einfaches Augenscreening machen, dann bieten Ihnen teilweise auch schon Optiker oder Apotheken an. Wenn man in Geräte reinguckt, dann Bilder gemacht werden, die dann entweder Augenarzt vorgelegt werden, oder KI vorgelegt werden oder beidem. Und dann hat man schon mal so eine grobe Richtung, in die es geht. Das sind natürlich auch sehr kontroverse Felder, die dann da sind, wo also sicherlich auch in der, also wir als Augenärzte auch nicht immer wissen, wie gut wir das jetzt eigentlich finden sollen. Aber das ist dann auch bei so Entwicklung auch mal eine Frage, die sich eigentlich gar nicht stellt. Diese Entwicklung ist einfach da, die Möglichkeiten sind da. Das ist das Ergebnis der Forschung und Entwicklung, die da rausgekommen ist. Und das wird gemacht in dem Moment, wo da eine Nachfrage da ist. Also insofern ist das also auch in dem Bereich hat sich viel getan. Das heißt, zu Ihrer Frage, ja, Chirurgie haben wir ein Beispiel, wir haben viele Beispiele, Medikamente, und zwar auch, also hier hervorzuheben, eben nicht nur in den häufigen Krankheitsbildern, wenn man das in anderen Fachgebieten oft sieht, sondern es werden auch die wirklich seltenen, die Krankheitsbilder, Nischen werden sehr erfolgreich bedient. Wir haben im Bereich der Diagnostik Fortschritte und die übersetzen sich dann auch in neue Versorgungsmodelle, wo man, glaube ich, heute noch gar nicht so richtig absehen kann, wo das dann irgendwann mal endet. Oder ob es überhaupt ändert oder wo es weitergeht. Enden wird es wahrscheinlich nicht, sondern wie es weitergeht.
Genau, das bedingt sich wahrscheinlich. Ne? Finde ich total super.
Also, dass in die Augenmedizin drängen auch mittlerweile, also da drängen auch mittlerweile Stakeholder rein, die vorher gar nicht da waren. Also ist bei weitem nicht nur der Augenarzt, die Augenärztin
Zum
oder der
Beispiel,
Augenmediziner,
wer kreist da noch
sondern
so
ne, die
herum?
Apotheke, der Optiker, der das aufstellt. Ja, es gibt mittlerweile sogar ein Projekt, wo von einem Start-up-Unternehmen solche Augenscreening-Einrichtungen in Drogeriemärkten aufgestellt werden, die auch andere Fachrichtungen bedienen, sich dieser relativ einfach zu bedienenden Diagnostiktools. Die Neurologie ist da sehr weit vorne dabei, die Kardiologie misst Gefäße am Auge aus, um dann irgendwie über das Herz zu lernen. Also es ist diese Forschung, über die wir jetzt gesprochen haben, das ist nicht eine Forschung, die nur von Augenärztinnen und Augenärzten betrieben wird, sondern das ist eine Forschung, wo auch mittlerweile ganz andere Berufsgruppen mit reinkommen und aktiv sind.
Und ich denke, genau diese Aspekte sind für Laien auch sehr interessant zu wissen. Okay, das ist nicht nur ein Augenarzt, dort bekomme ich nicht nur, ich nutze mal Ihre Worte, nur eine Brille oder kann meinen grauen Star behandeln lassen, sondern manchmal ist auch die Kardiologie mitbeteiligt, Neurologie, Apotheke, Optiker und vielleicht auch ein Drogeriemarkt. Also Ziel ist ja natürlich auch die Niederschwelligkeit, ne? Also die Zugangsbeschränkung zu minimieren für die Patientinnen und Patienten. Und Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Also es geht natürlich auch um seltene Erkrankungen. Wir sind ja auch hier im Rare Stories Podcast und das war ja früher der Lohncast. Also da ging es ausschließlich um LHON, das wissen Sie viel besser als ich, aber das bestätigen auch immer ganz viele Betroffene. Die Herausforderungen und die Diagnosewege sind natürlich für Betroffene von seltenen Erkrankungen ganz anders als bei diesen großen Volkserkrankungen. Wenn es jetzt darum geht, vielleicht auch in diesem Bereich auch weiter zu forschen, und Sie sind ja da in der Charité, eines der größten Krankenhäuser in Europa, Sie sind wahrscheinlich, aber auch als Frage, international vernetzt. Wer entscheidet denn oder wie entscheidet sich eigentlich, welches Forschungsthema jetzt in der Augenheilkunde Priorität bekommt? Welche Kliniken, welche ForscherInnen kommunizieren dann?
Ich glaube nicht, dass es ein Gremium gibt oder einen Kreis von Personen gibt, der entscheidet, was in der Augenheilkunde beforscht wird, sondern das ist Die Forschung und Entwicklung, das besteht ja am Ende, ist es eine Art Kette. Man hat also ganz früh in dieser Kette hat man Ideengenerierung, Hypothesengenerierung, wo man also vielleicht eine Idee hat, sagt, ich habe eine bestimmte Erkrankung, da gibt es nichts und da müssten wir aber dringend was tun. Dann gibt es einen Forscher, der sagt, ja, ich habe bei der Erkrankung eine Idee, was der Mechanismus dahinter sein könnte. Dann gibt es einen anderen Forscher, der sagt, oh, das ist interessant, zu dem Mechanismus habe ich ein Medikament. Was in diesen Mechanismus eingreift, könnte doch passen. Und dann wird das in sehr frühen Labormodellen, wird dann mal geguckt, ob das irgendwo funktioniert. Und dann ist idealerweise später dann jemand, der dieses Ergebnis aufgreift und sagt, das finde ich gut. Und dann diese Idee in Richtung Klinik bewegt. Und dann gibt es als dritten Schritt dann jemand, der wirklich eine klinische Forschung betreibt und das also klinisch so entwickelt, dass am Ende dieser Entwicklung da auch eine Therapie steht. Und wenn man jetzt rein aus der akademischen Perspektive guckt, da ist man vor allem ist man diesen ersten Kettenglied eigentlich unterwegs. Also was die akademischen Institutionen, was deren Stärke ist, ist, dass sie Ideen generieren können, dass sie Hypothesen generieren können, dass sie Krankheitsmechanismen beschreiben können. Und also die Frage, wer entscheidet, was da gemacht wird, das sind nicht die Augenärzte, die Augenkliniken. Per se, sondern das sind am Ende die Organisationen, die Mittel zuteilen an die Universitäten. Ja, das ist heutzutage so, dass also eigentlich die Ausstattung, Forschungsausstattung von einer Augenklinik an der Universität, die ist marginal. Es gibt ein gewisses Budget für Forschung und Lehre, das ist aber relativ klein, wird überwiegend durch die Lehre aufgebraucht. Und wenn man jetzt also ein Projekt machen möchte, um eine neue Idee zu generieren oder einen neuen Mechanismus zu charakterisieren, dann muss man sich dafür Forschungsmittel beschaffen, sogenannte Drittmittel. Und für diese Drittmittel tritt man dann an einschlägige Organisationen heran. Das ist in Deutschland vor allem die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die EU-Forschungsförderung. Daneben gibt es auch noch private Einrichtungen, ein paar Stiftungen und so weiter. Aber was eigentlich den meisten allen gemein ist, ist, dass also diese Einrichtungen allesamt keine Geldgeber sind, die nur Augenforschung finanzieren. Und auch keine Geldgeber sind, die sagen, ich muss also einen bestimmten Prozentsatz für Augenforschung ausgeben, sondern das ist ein kompetitives Verfahren. Da reichen dann alle anderen Fachrichtungen auch ein, die Krebsmedizin, die Herzmedizin, Schlaganfallforschung, Alzheimerforschung und so weiter. Bis hin dann auch zu außerhalb der Medizin, Ingenieure, Naturwissenschaftler reichen da Themen ein, die eventuell gar nichts mit Medizin zu tun haben. Und dann werden eben diese Forschungsmittel, die werden dann nach Qualität der Projekte, nach den von den Organisationen sich selbst gesetzten Erfolgskriterien werden die dann an die Projekte vergeben, die am erfolgversprechendsten sind. Und daran entscheidet sich dann letztlich, was eine Augenklinik, eine Universitätsaugenklinik, was die forschen kann. Und das ist im Prinzip, ist das weltweit nach dem, was ich jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen international weiß eigentlich mehr oder weniger das Ähnliche, weniger gleich. Also die Organisationen heißen ein bisschen anders, aber am Ende ist das überall gleich, dass es also ein kompetitiver Prozess ist, wo sich dann auch die Augenmedizin gegen andere Fachbereiche profilieren und durchsetzen muss. Und da ist leider die Position der Augenheilkunde auch nicht so besonders gut, weil ihr nämlich da komme ich jetzt wieder auf das zurück, was ich zitiert hatte, als ich da meinen Wechsel aus der Herzmedizin die Augenheilkunde vollzogen habe, der Augenmedizin ebenso voraus, der Ruf voraus, naja, da werden Stare gestochen oder graue Stare operiert, da wird ein bisschen Brille verschrieben und da wird vielleicht noch irgendwas im Laser gemacht und dann ist es eigentlich gut, dann sind die Augenerkrankungen behandelt. Und das stimmt natürlich nicht. Ja. Es gibt ganz viele Erkrankungen, die mit diesen Methoden nicht behandelbar sind oder vielleicht nicht optimal behandelbar sind. Das ist jetzt, wenn Sie ein Projekt diesen Organisationen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder dem Bundesministerium für Bildung und Forschung vorschlagen, was um Krebsmedizin geht oder was um Alzheimer-Forschung geht, wenn Sie da vor diese Organisation treten, da müssen Sie nicht erklären, warum das wichtig ist. Sagt jeder sofort, ja klar, Krebs, wichtige Sache, Alzheimer, wichtige Sache. Die wissen zwar auch nicht viel über die Erkrankungen, die meisten Leute, aber diese Schlagworte sind in der Öffentlichkeit einfach so präsent als ungelöstes medizinisches Problem, dass also sofort jeder sagen wird, ja, also Forschung in diesem Feld ist wichtig und macht Sinn. Wenn wir jetzt als Augenärztinnen, Augenärzte oder auch Naturwissenschaftler im augenmedizinischen Bereich an diese Organisationen rantreten, da brauchen wir erstmal eine ganze Weile zu erklären, dass eben Starrstechen, Brille verschreiben und ein bisschen lasern, dass es nicht ausreichend ist und dass wir es hier mit einer Erkrankung zu tun haben, die schwerwiegend ist, ja, und die zu Blindheit führen kann und dass Blindheit eine ganz schlimme Sache ist, ja, dass das Selbstständigkeit einengt, dass das Lebensqualität nimmt, dass das zu Depressionen führen kann, dass das auch zu Sekundärkomplikationen führen kann, dass Medikamente nicht mehr eingenommen werden können, dass Sturzereignisse auftreten und so weiter. Ja, also da muss man weit ausholen, bis man das erklärt hat, und die Entscheidungsträger haben halt oft nur kurze Aufmerksamkeitsspannen, und wenn die nach 30 Sekunden irgendwie so das Gefühl haben, interessiert sie nicht und ist zu kompliziert und zu langweilig, dann ist das Projekt weg. Insofern habe ich das tatsächlich auch oft erlebt, dass wir mit sehr ambitionierten Anträgen in solche kompetitiven Verfahren reingegangen sind, und es mir mehr als einmal passiert, dass wir dann irgendwie von 250 eingereichten Anträgen, bei denen 5 gefördert wurden, auf Platz 6 gelandet sind. Ja, und das führe ich so ein bisschen auf das Sicherheitsdenken dieser Organisationen zurück, die einerseits schon zugeben wollen, ja, der Antrag war gut, aber andererseits auch sagen wollen, naja, also Augenmedizin und dafür jetzt einen Krebsantrag ablehnen oder einen Alzheimer-Antrag ablehnen, das wollen wir eigentlich dann auch nicht. Also adeln wir sie mal quasi mit dem undankbaren,
mit dem ersten letzten Platz,
quasi mit dem ersten letzten Platz, genau. Und das ist denke ich so ein, ein Problem, in dem wir strukturell in der Augenforschung feststecken. Insofern ist es toll zu sehen, dass es also an diesem akademischen Flaschenhals vorbei dann doch Initiativen gibt, die dazu führen, dass trotzdem Dinge in diesem Bereich entwickelt werden. Ja, und da denke ich vor allem an die Behandlung der Makulaerkrankungen aus dem, die mit Gefäßneubildung einhergehen, altersbedingte Makuladegeneration, Diabetes, Makulaödem. Das sind alles enorme Erfolge, die, also obwohl es diese Reservierungen gegen die Augenforschung gibt, gut nach vorne gegangen sind. Das ist aber auch die Entwicklung der medikamentösen Therapie für Lohn, was Sie als Stichwort ja gerade auch schon genannt haben. Auch das ist ein Projekt, was letztlich sich irgendwo als U-Boot an diesen Hürden da vorbeigemogelt hat. Und das ist dann die Glieder dieser Entwicklungskette, also die ich vorher so kurz skizziert habe, das sind dann Glieder, da entscheidet dann am Ende auch oft die Industrie, was eben vorwärts bewegt wird. Und da bin ich froh, dass es da einige Unternehmen gibt, die der Augenheilkunde da die Treue halten.
Absolut. Also ich höre raus, die Liste ist lang, der Forschungsideen, der Forschungsliste. Und ist, glaube ich, sehr interessant zu hören, wie man sich halt organisatorisch, wissenschaftlich, aber auch finanziell aufstellen muss. Heißt das auch, dass einige Projekte manchmal abgebrochen werden müssen oder jahrelang liegen bleiben? Also dass einiges nicht zu Ende gebracht werden kann?
Ja. Also diese Projekte, die da jetzt irgendwo auf dem 6. Platz gelandet sind, also auf dem ersten, letzten Platz, so wie Sie das so schön formuliert haben, das sind Projekte, die sind nicht durchgeführt bisher. Ja, oder sind nur so an der Oberfläche mal ein bisschen angekratzt.
Okay, also das heißt, Sie sehen Potenzial, also aber es kann halt jetzt nicht durchgeführt werden.
Ja, genau. Also so manche Sachen können einfach momentan nicht gemacht werden, ja. Es ist natürlich immer so, man weiß ja nicht, ob das erfolgreich ist. Das ist, glaube ich, auch eine Natur der, also natürliche, in der Forschung eine natürliche Sache ist, dass die meisten Dinge, die so ein Forscher anpackt, die sind am Ende scheitern die. Ja, das ist auch normal. Also gerade wenn man in diesem ganz frühen Hypothesen generierenden, Mechanismus identifizierenden Segment unterwegs ist, da ist die Realität natürlich die, dass die meisten Ideen, die man da hat, am Ende irgendwo nicht weitergehen, ja, aus was zum Grund auch immer. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob diese Projekte, die dann nachher nicht gemacht werden, ob die jetzt wirklich so einen enormen Schub geben würden, das ist schwer zu sagen. Aber es ist am Ende so, wenn man eben da nicht genug Nachschub generiert, dann kommt am Patienten auch nichts an. Also es gibt so Rechnungen, die sagen, man muss bei diesem frühen Projekt muss man im Prinzip 10.000 machen, um nachher am Ende eine neue Therapie zu haben. Und jetzt kann man natürlich sehr intelligent auswählen, sagen, ich brauche nicht 10.000, ich mache einfach eine hervorragende Auswahl, dann reichen mir vielleicht auch 100. Aber das ist so der heilige Gral der Forschung. Das hat bisher eigentlich auch keiner geschafft. Also dann ist schon wichtig, dass man in der frühen Phase auch einfach Quantität liefert. Und ich glaube, da könnte die Augenmedizin nachholbedarf.
Man weiß es halt vorher nicht, ne? Und genau, wir haben schon von der ethischen Fragestellung gesprochen. Also was hat Vorrang? Aber gut, das können wir jetzt hier nicht entscheiden. Aber Sie haben gerade schon einen wichtigen Aspekt angesprochen. Dann kann man ja auch gar keine richtigen Patienten oder kommt gar nicht bei den Patienten an. Also die Forschung in der Heilkunde kann auch bedeuten, Integration von KI, digitale Diagnostik und Bildgebungsverfahren, das ist alles Bestandteil. Wie sieht denn der letzte vielversprechende Schritt dann aus? Quasi vom Labor, vom Tisch, vom Projektpapier bis in die Versorgung. Und Frage angeschlossen, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie kommen Sie eigentlich an die passenden PatientInnen, wenn es darum geht, etwas neu zu etablieren?
Also wenn meint jetzt mit dem, also abgeschlossene Forschung heißt also klinische Studie fertig, gute Daten da,
Genau.
also das heißt, also Labor liegt schon weit zurück, man hat schon eine klinische Studie gemacht,
Genau. Richtig, Ende der Forschung. Ja.
also hat sozusagen wirklich das Ergebnis auf dem Tisch liegen, sagt, man hat also ein Medikament, was sicher ist und was effektiv ist und was man also gerne dem Patienten tatsächlich dann geben würde oder eine OP oder so. Also bei Medikamenten ist es so, dass dann ein regulatorisches Zulassungsverfahren bei der EU durchläuft, die dann diese Wahrnehmung, die man selber hat, dass das Medikament sicher und effektiv ist und damit also eine positive Risiko-Nutzen-Abwägung hat, dass das dann also zu einer behördlichen Zulassung führt, dann kommt das Medikament in den Handel und kann dann in der Apotheke erworben werden oder also verschrieben werden und dann dort eben ausgegeben und erworben werden. Die Hürde dann aber auf dem Weg in die Versorgung ist, dass es eben auch eine Erstattung dafür gibt, dass das Medikament verschreibbar ist durch Ärztinnen und Ärzte. Und dafür muss die Firma, die ja meistens hinter solchen Medikamenten steht, muss dann also ein Kosten-Nutzen-Dossier vorlegen und das auch wieder begutachten lassen. Und dann entscheiden die Krankenkassen, Spitzenverbände zusammen mit der Ärzteschaft und den verschiedenen Verbänden im gemeinsamen Bundesausschuss, ob das ein Medikament ist, was eben durch die gesetzliche Krankenversicherung erstattungsfähig ist und zu was für Konditionen. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann kann dieses Medikament tatsächlich auch längerfristig verschrieben werden. Das ist aber damit dann auch oft noch nicht getan, weil wenn man jetzt über neue Krankheitsbilder redet, dann haben die Ärzte unter Umständen ja auch gar nichts auf dem Schirm. War bisher nicht behandelbar, war in der Praxis kein Thema. Patienten sind entweder gar nicht diagnostiziert worden oder weggeschickt worden, mal die Diagnose ein bisschen unscharf gelassen, hat gesagt, naja, irgendeine Makuladegeneration oder irgendeine Optikusneuropathie, hat sich aber jetzt nicht die Mühe gemacht, das weiter einzugrenzen, weil es am Ende eh keine Konsequenz gehabt hätte. Man hätte ja eh nichts machen können. Also ist jetzt nicht so wichtig, ist das jetzt, welcher genaue Untertyp das jetzt ist. Und das ist dann eben bei Neuentwicklungen auch wichtig, da die ja meistens dann nicht gesamte Erkrankungsgruppe betreffen, sondern immer nur auch irgendwelche Unterformen, dass man da die Ärzte und Ärztinnen dahin führt, dass sie diese Untergruppenklassifizierung auch machen. Ja, also Feld der Gentherapie bei der Retinitis pigmentosa ist im Prinzip erstmal eine klinische Diagnose, das Beispiel mal zu nehmen, die man also ohne große Diagnostik eigentlich treffen kann, diese Diagnose. Wenn ich jetzt aber weiß, es gibt eine Gentherapie, dann wird es plötzlich wichtig, dass ich eine genetische Testung durchführe, dass ich genau weiß, welcher genetische Untertyp dieser Retinitis pigmentosa ist es denn, weil nur ein bestimmter Untertyp tatsächlich für diese Gentherapie in Frage kommt. Oder das andere Beispiel, die Lohn. Ja, das gehört im Prinzip auch in eine Gruppe von Erkrankungen des Sehnerven rein, die, wenn man in das Auge reinschaut, als Augenarzt dadurch auffällig werden, dass der Sehnerv blass ist. Und das war eigentlich immer bisher so das Signal, kann man eh nichts machen. Ja, und dann ist eigentlich am Ende auch gar nicht so wichtig, was ist es denn nun genau? Ist es eine Lohn oder ist es vielleicht eine Durchblutungsstörung oder ist es irgendeine andere Sehnervenentzündung oder so? Es war dann so, man kommt und sagt, ja, tut mir leid, wir können da nichts tun. Ja. Und heute ist halt wichtig mit der Verfügbarkeit der Therapien, dass man also dran denkt, Moment, es gibt in dieser Gruppe von Sehnervenerkrankungen, gibt es eben eine Untergruppe, die ist doch behandelbar. Also muss ich genauer hingucken und muss vielleicht mal Blut abnehmen und einen genetischen Test machen, ob vielleicht die Genetik für diese Erkrankung spricht, die ich dann doch behandeln kann. Und das ist, wenn man jetzt um so eine Einführung einer neuen Therapie ins Gesundheitssystem nachdenkt, ist das neben diesen ganzen prozeduralen Schritten, also Zulassung und Erstattungsregelung und so weiter, ist das fast noch wichtiger, dass man also diese Aufmerksamkeit dahin lenkt, dass man sagt, pass auf, da gibt es was und da musst du jetzt genauer hingucken.
Mhm. Und ich glaube, ich habe meine Frage vorhin falsch gestellt, weil ich habe gerade so gedacht, klar, wir haben jetzt gesagt, der Prozess ist abgeschlossen, aber wenn es um die klinischen Studien geht, brauchen Sie ja auch Patientinnen und Patienten, ne, wo es halt geprüft werden kann. Wie gelingt das diesbezüglich, also auf Patienten zuzugehen und die dafür zu rekrutieren?
Das ist auch eine sehr gute Frage, weil da hat man das Problem, was ich jetzt gerade skizziert habe, hat man noch mehr oder hat man in dieser Phase sogar noch mehr, weil man beforscht eine Erkrankung, die zu diesem Zeitpunkt unter Umständen gar nicht bekannt ist, ja, weil die gar nicht diagnostiziert wird. Wenn ich jetzt in Indikationen gehe, die diagnostiziert werden, wie zum Beispiel heutzutage die altersbedingte Makuladegeneration, das aufgrund der weiten Verbreitung der Therapie, das ist eine Diagnose, die wird gestellt, und dann kann ich zumindest, der Mensch hat eine altersbedingte Makuladegeneration, kann dann so ein bisschen abprüfen, passt der vielleicht in die Studie rein. Wenn ich jetzt eine Erkrankung angehe, die heute keiner Therapie zugänglich ist, die kennt gar keiner. Ja? Und da muss man dann also sehr intensiv auf Praxen zugehen und gucken, dass man da also einfache Richtlinien oder einfache Schemata zur Verfügung stellt, wie man also das eingrenzt, dass man also Patienten dann zum Screening in so ein Studienzentrum schickt. Aber das ist eine große Herausforderung. Die Studien werden alle auch im Internet mittlerweile angekündigt und sind gelistet. Das heißt also auch Betroffene, die eine Diagnose bekommen, können von sich aus aktiv werden und dann gucken, ob es zu ihrer Erkrankung irgendwo eine laufende Studie gibt und dann diese Studienzentren proaktiv kontaktieren. Das sehen wir auch, dass das nimmt zu. Ja, es ist nicht der Hauptrekrutierungsweg, aber es ist ein Rekrutierungsweg, der an Bedeutung auch gewinnt.
Ja.
Aber das ist auch also ein, also da sind die Leute, die klinische Studien durchführen, sind da auch immer noch auf der Suche nach der besten Methode, wie man Patientinnen und Patienten für solche Studien gewinnt.
Wir haben einmal hier im Podcast auch ProRetina interviewt, die auch von dem Patientenregister gesprochen haben, die das ja führen, um dort so eine Art erste Anlaufstelle zu sein für potenzielle Patientinnen und Patienten. Jetzt mal aus Ihrer Sicht, aus der Klinik, haben Sie auch Kontakt oder wie sieht die Zusammenarbeit aus? So, mit anderen Universitätskliniken haben Sie mit Patientenorganisationen oder Selbsthilfegruppen auch direkten Kontakt, wenn es darum geht, ja, Patienten zu rekrutieren?
Ja, wir sind in Kontakt. Aber auch da ist wieder das bei so einem Register, da können Sie ja nur das eintragen, was Sie schon wissen. Können ja nicht irgendwas eintragen, was Sie noch nicht wissen. Und die frühe Forschung, die Natur der frühen Forschung ist halt oft, dass man das untersucht, was man noch nicht weiß. Und insofern sind diesen Ressourcen oft dann diese Informationen auch nicht enthalten. Aber natürlich arbeiten wir mit denen zusammen und auch gut zusammen und die helfen uns auch dann, Studien zum Beispiel so aufzusetzen, dass wir für Patientinnen und Patienten attraktiv werden. Weil es ist ja auch, man gibt eine wissenschaftliche Perspektive auf so eine Studie, aber die Perspektive des potenziellen Studienteilnehmers kann eine ganz andere sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diese Perspektiven zusammenführt.
Wenn Sie in Ihrer Fachrichtung bleiben, schauen Sie optimistisch in die Zukunft, so diese berühmte 5-Jahres-Frage? Ja, Sie sagen sofort ja.
Ja. Also ich schaue sehr optimistisch in die Zukunft, weil wir in der Augenheilkunde schon zum jetzigen Zeitpunkt extrem viel tun können für die Patientinnen und Patienten. Also sagen wir, selbst wenn die Forschung jetzt stehen bleiben würde in der Augenheilkunde, könnten wir sehr viele Angebote an Betroffene machen und haben extrem viel erreicht, haben viel mehr erreicht als andere Fachrichtungen. Das heißt, wir können unglaublich viel unseren Patienten anbieten. Ich hoffe nur, dass das Erreichte auch dazu dient, dass man Vertrauen in die Augenheilkunde hat, dass wir auch noch mehr schaffen können, als wir momentan schaffen. Und dass wir dann tatsächlich in 5 Jahren der Lage sind, noch mehr zu bewegen als heute. Wenn Sie Ihre Frage mehr dahin weist, also was den Fortschritt angeht, da glaube ich, dass wir uns da momentan ein bisschen in einer Plateauphase befinden und dass wir eigentlich gucken müssen, dass da die Steigung wieder etwas größer wird. Und hoffe, dass das Gespräch, was wir hier führen, dass da ganz viele zuhören, die dann vielleicht das ein oder andere Argument auch aufnehmen und weiter verbreiten, dass wir da bessere Karten bekommen bei entsprechenden Organisationen, die über die Vergabe von Forschungsmitteln entscheiden. Weil das wird determinieren, ob wir in 10 Jahren weiter sind als heute.
Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Von daher, ihr habt das gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber was glauben Sie denn, Professor Zeiss, was brauchen denn die Betroffenen von Augenerkrankungen heute ganz konkret? Oder beziehungsweise, was können die für Sie noch tun, damit das Thema Forschung vielleicht nicht so abstrakt bleibt? Gibt es etwas, wo Sie sagen, wenn, oder gibt es einen Punkt, wo auch die Betroffenen etwas proaktiver machen können? Mein Gott, die Frage ist komplex, aber Sie wissen hoffentlich, was ich sagen wollte.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden
Ja.
und dass wir klar machen, dass das schlechtes Sehen, dass das eine sehr schwere Auswirkungen auf das Leben von Betroffenen haben kann. Das ist, glaube ich, vielen nicht klar. Ich meine, das fängt schon bei so einfach, also wenn Sie in der U-Bahn-Station vor einer Treppe stehen mit dem Rollstuhl, da haben Sie sofort Leute, die zumindest wahrnehmen, da gibt es ein Problem und die im Zweifel dann auch irgendwie anpacken oder mindestens mal den Weg zum Fahrstuhl weisen und da vielleicht helfen. Da brauchen Sie gar nicht viel sagen. Wenn Sie als schlecht Sehender vor dieser Treppe stehen und sich nicht trauen, da hochzugehen, weil Sie irgendwie die Stufen nicht richtig sehen, die Stufen wellig erscheinen oder so, dann denken die Leute um sie rum, der ist betrunken und der ist vielleicht nicht ganz dicht und da hilft keiner. Und ich glaube, das ist was, das höre ich auch mal wieder von Betroffenen, dass ich gehe oft auch zu Selbsthilfeorganisationen, halte da Vorträge oder spreche mit denen und die sind meistens so strukturiert, dass man da eine halbe Stunde Vortrag hält und danach Diskussion hat. Und diese Diskussion mit den Betroffenen, die sind immer sehr, sehr emotional. Und da kommt immer wieder so ein Motiv hoch und das ist genau dieses Alleingelassensein, weil eben keiner wahrnimmt und keiner glaubt, dass da Hilfebedarf da ist.
Also auch
Ja, und
Thema.
ich glaube, das ist wichtig, dass man darüber spricht, ja, dass man klar macht, also Sehschwäche ist keine Bagatelle, sondern Sehschwäche ist eine schwerwiegende Einschränkung.
Also auch Thema Stigma, ne, ist hier ganz groß geschrieben. Und Sie haben auch selbst in unserem Vorgespräch gesagt, so Augenkrankheiten werden manchmal so beschrieben, Krankheiten zweiter Klasse. Ist es das, was Ihnen auch im Laienumgang, aber auch bei Kollegen immer noch so widergespiegelt wird?
Also zweiter Klasse finde ich sehr hart, ja, aber das geht so ein bisschen schon, das geht so in diese Richtung, ja, dass man das eben diese Beschwerden nicht so ernst nimmt. Also wir sehen das zum Beispiel im Krankenhaus auch, da die Augenerkrankungen sind sehr verbreitet. Auf irgendwelche geriatrischen Stationen, da hat fast jeder irgendein Augenproblem. Und natürlich wird der Blutdrucksenker weitergegeben, natürlich wird irgendwie der Gerinnungshemmer weitergegeben, da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber wenn da einer sagt, neben Augentropfen, das wird dann unter Umständen, haben die gar nicht auf Station oder nicht bestellt, da wird halt einfach pausiert.
Ah ja,
Und
okay.
ja, das wird so als Diagnose ist das so ein bisschen, es ist so ein bisschen abstrakt, ja, weil also diese Erkrankungen dann auch nicht bekannt sind. Man kennt das nicht und dann werden diese Medikamente nicht so richtig ernst genommen und dann kümmert sich irgendwie keiner drum. Und das ist, glaube ich, was da können Betroffene auch einen Beitrag leisten, dass sie halt wirklich sagen, ja, aber diese Diagnose ist für mich wichtig. Ja, das ist mein Augenlicht. Der Tropfen, den ich hier nehme, den Glaukomtropfen, der rettet mir das Augenlicht. Und da glaube ich, dass das ist, das ist, Also da erwarte, glaube ich, dass Patientenorganisationen oder einzelne Betroffene einen großen Beitrag leisten können, indem sie transparent über ihre Sorgen und ihre Probleme da reden.
Also Patienten empowern, einfach
Ja,
diesbezüglich. Würden Sie
genau.
sagen, dass Augenforschung patientenzentriert oder patientenorientiert ist? Oder
Ja, ich
patientenorientiert
glaube,
genug?
also ich glaube, es gibt kaum ein Fachgebiet, wo also die Forschung eigentlich so dicht an der Lebensqualität sich orientiert wie in der Augenforschung. Es gab mal eine große deutsche Pharmafirma, die hatte so als Mission Statement, sagt man, hatten die den Spruch Science for a better life. Und diese Firma, die hat auch Augenforschung betrieben. Und ich glaube, wenn man da gab eigentlich keinen Bereich in dieser Firma, der dieses Mission Statement besser unterstrichen hat als die Augenforschung. Weil ich glaube, mehr, also dichter, also Forschung für ein besseres Leben machen kann, also besser geht es eigentlich gar nicht mehr.
Weil der Verlust des Augenlichts so einen großen Einschnitt ist
So dramatisch ist. Und
im
das
Leben, so
umgekehrt auch
dramatisch
durch
ist,
diese
ja.
enorme Effektivität der
Ja.
augenärztlichen Therapien, sich also das Leben tatsächlich auch verbessert. Ich meine, es gibt ja manche Therapien im onkologischen Kontext, wo es ja tatsächlich manchmal ehrlicherweise schwer zu sagen ist, hat das jetzt das Leben wirklich verbessert oder nur um 4 Wochen verlängert.
Ja. Okay.
Ja, und
Sehr
das
gut.
in der Augenmedizin ist das oft klar beantwortet.
Ja. Super. Also, wenn das so ist, dann ist das optimal und es soll so bleiben und darf sich auch gerne noch verbessern. Wenn Sie jetzt einen konkreten Wunsch formulieren könnten, oder vielleicht haben Sie auch eine Message jetzt an alle, die zuhören und was auch vielleicht so die Augenheilkunde betrifft, was glauben Sie, braucht es noch und was wünschen Sie sich für diesen Bereich noch?
Also es braucht mehr gesellschaftliche Wahrnehmung und gesellschaftliche Akzeptanz. Und mein Wunsch ist, dass wir als Augencommunity da gemeinsam dran arbeiten, dass es zu dieser Wahrnehmung und Akzeptanz auch kommt, indem wir transparent machen, wie schwerwiegend die Folgen einer Augenerkrankung sein können.
Ich sage vielen Dank, Professor Zeitz, für Ihre Zeit und dass Sie uns mitgenommen haben in die Welt der Forschung, nicht nur in der Augenheilkunde, aber auch speziell in der Augenheilkunde und dass Sie uns teilhaben lassen haben, was man auch im Bereich seltene Erkrankungen noch zu erwarten hat. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Nochmal herzlichen Dank auch für die Einladung.
Sehr gerne und ich sage bis zum nächsten Mal, seid auch das nächste Mal wieder gerne mit dabei, wenn es heißt Rare Stories, der Podcast für seltene und mit seltenen Erkrankungen.